Reko Podcast, der Podcast rund um den Knochen und die Muskeln. Aus der Praxis für die Praxis. Nach dem unspezifischen Rückenschmerz ist die Gonarthrose das zweithäufigste Krankheitsbild in der orthopädischen Praxis. Unter Gonarthrose sind alle degenerativen Erkrankungen des Kniegelenkes zu verstehen, die durch eine fortschreitende Zerstörung des Gelenkknorpels unter Mitbeteiligung der Gelenkstrukturen wie Bänder, Knochen, Gelenkkapsel sowie der das Gelenk umgebenden Muskulatur gekennzeichnet sind. Laut dem Gesundheitsatlas Deutschland waren im Jahr 2023 deutschlandweit 7,19% der Bevölkerung an Kniegelenksarthrose erkrankt. Hier galt als Erkrankung, wenn die Krankheit im zurückliegenden Jahr offiziell dokumentiert wurde. Es wurden Personen ab dem 20. Lebensjahr gezählt. Bei über 60-Jährigen lag die Häufigkeit aber sogar bei 30-60%. Es ist also eine Volkskrankheit mit steigender Bedeutung in der alternden Bevölkerung, einhergehend meist mit Schmerzen und Bewegungseinschränkungen. Also höchste Zeit, dass wir uns mit dieser Erkrankung einmal näher beschäftigen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Reko-Podcasts. Mein Name ist Dr. Christiane Karrenberg, ich bin niedergelassene Orthopädin und Unfallchirurgin aus Rösrath bei Köln. Wie immer ist Professor Uwe Maus, Orthopäde und Unfallchirurg, Klinikdirektor der Orthopädischen Klinik der Medizinischen Universität Lausitz in Cottbus an meiner Seite. Hallo Uwe.
Hallo Christiane, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Christiane, du bist bei der Einleitung ja schon kurz auf die Häufigkeit der Gonarthrose eingegangen. Ergänzen möchte ich, dass die Gonarthrose zwar eine Alterserscheinung ist und verstärkt ab 40 plus auftritt, aber bei den jüngeren Betroffenen häufig durch die Folgen von Verletzungen auftritt. Außerdem sind Frauen deutlich häufiger betroffen als Männer.
Ja, danke für diese Ergänzung. Aber wieso ist das Kniegelenk eigentlich so häufig von Verschleiß, also Arthrose, betroffen?
Naja, da müssen wir uns als erstes die Risikofaktoren ansehen. Gesagt haben wir schon höheres Alter und Verletzungen, hier natürlich besonders die Gelenkverletzungen. Dazu zählen zum Beispiel Knochenbrüche, Bänderverletzungen, Beispiel der Kreuzbandriss oder Meniskusschäden. Auch Fehlstellung des Kniegelenkes, also angeborene Fehlstellung der Beinachse wie ein O- oder X-Bein, können zu einer Arthrose führen. Starke, immer wieder auftretende körperliche Belastung im Sport oder im Beruf können die Kniearthrose fördern. Aber dem entgegen kann auch Bewegungsmangel zu Kniearthrose durch die dadurch entstehende Beeinträchtigung der Knorpelernährung führen. Auch Vorerkrankungen können eine sekundäre Arthrose auslösen. Hier zum Beispiel auf dem Boden von Entzündungen, wie sie bei der rheumatoiden Arthritis auftreten. Zuletzt sollten wir unbedingt auch das Übergewicht noch mit aufführen.
Ja, das ist sehr wichtig. Ich erkläre meinen Patientinnen und Patienten oft, dass bei jedem Schritt biomechanisch das 2,5-fache des eigenen Körpergewichts auf dem Kniegelenk lastet. Beim Treppensteigen steigt diese Belastung sogar auf das 4-fache an. Als Beispiel, bei einer 60 Kilogramm schweren Frau sind das 2,5-fache 150 Kilo auf dem Knie und bei 100 Kilogramm Körpergewicht sogar schon 250 Kilogramm bei jedem Schritt auf dem Kniegelenk. Das belastet mit den Jahren natürlich immens und nutzt den Knorpel stärker ab. Und erwähnen möchte ich auch noch, dass auch die Genetik mit einer Rolle bei der Entstehung einer Gonarthrose spielen kann. Es wird natürlich nicht die Gonarthrose oder Kniearthrose als solche vererbt, aber die Neigung zur Arthrose in den Gelenken.
Ich glaube, jetzt haben wir an die wesentlichen Risikofaktoren für die Entwicklung einer Gonarthrose gedacht. Wie äußert sich denn die Gonarthrose nun bei den Betroffenen?
Naja, wie du weißt, die meisten Patientinnen und Patienten leiden unter belastungsabhängigen Schmerzen oder einem Anlaufschmerz. Der Prozess ist oft schleichend und die Beschwerden wechselhaft. Zur Aktivierung der Arthrose mit akuten Schmerzen oder Schwellungen führt oft ein kleiner Unfall, wie sich vertreten oder eine Überbelastung. So berichten viele Patientinnen und Patienten zu Beginn über Schmerzen nach sportlicher Betätigung oder zum Beispiel nach einer Städtereise mit sehr viel Gehen oder beim Treppegehen. Dann aber können auch wieder Phasen mit weniger bis gar keinen Beschwerden auftreten. Auch feucht-kaltes Wetter kann zu vermehrten Schmerzen führen. Ich sage meinen Patientinnen und Patienten immer, denken Sie an den Begriff wetterfühlige Oma. Bei zunehmendem Knorpelverlust kann dann Steifigkeit oder Einschränkungen in der Bewegung und Schwellungen im Gelenk hinzukommen. Bei starker Gonarthrose kann es bis hin zu Dauerschmerzen dann auch in Ruhe kommen.
Ja, und diese Dauerschmerzen führen dann auch nicht selten dazu, dass die Betroffenen eine deutlich reduzierte bis gar keine schmerzfreie Gehstrecke haben, was wiederum zu einer deutlichen Einschränkung der Lebensqualität führt.
Ja, sollen wir jetzt mal auf die Möglichkeiten der Diagnostik eingehen? Willst du das mal erzählen?
Ja, gerne. Sehr oft kann bereits durch eine gezielte ärztliche Untersuchung die Verdachtsdiagnose Kniegelenksverschleiß gestellt werden. In den allermeisten Fällen genügen Röntgenbilder, um die Diagnose Gonarthrose zu bestätigen. Im normalen Röntgenbild sehen wir dann eine Verschmälerung des Gelenkspaltes zwischen Oberschenkelknochen und Schienbein. Dies kann ein Zeichen für die Abnahme der Knorpeldicke in diesem Bereich sein. Im fortgeschrittenen Prozess können sich Knochenanbauten, sogenannte Osteophyten, bilden. Der Gelenkspalt kann dann ganz aufgehoben sein. Man läuft sozusagen auf den Knochen oder man läuft auf der Felge. In diesem Prozess kann es auch zur Verformung des Kniegelenkes kommen. Aber hier sei gesagt, dass es, wenn auch nicht häufig, Patientinnen oder Patienten gibt mit starken Veränderungen am Gelenk, die kaum Beschwerden haben, und umgekehrt Patientinnen und Patienten mit starken Beschwerden, deren Gelenk im Röntgen noch relativ gesund aussieht. An dieser Stelle sollten wir mal die offizielle radiologische Einteilung der Kniegelenksarthrose nach Schweregraden vielleicht besprechen. Im Stadium 0 bis 4 nach Kelvin und Lawrence hier im Groben einmal die Befunde dargestellt. Grad 0 ist sozusagen der Normalbefund. Grad 1 sind geringe Knochenverdichtungen unter dem Knorpel, also geringe sogenannte subchondrale Sklerosierung. Grad 2 ist eine minimale Arthrose mit einer möglichen leichten Gelenkspaltverschmälerung und Osteophyten. Und Grad 3 sind moderate Arthrose mit multiplen Osteophyten, einer deutlichen Verschmälerung des Gelenkspaltes und einer beginnenden Knochenverdichtung der sogenannten subchondralen Sklerosierung und eben auch möglicher Deformierung des Knochens. Und Grad 4 am Ende, das ist die schwere Arthrose mit großen Osteophyten, einer fortgeschrittenen Gelenkspaltverschmälerung bis hin zur Aufhebung des Gelenkspaltes. Es gibt schwere subchondrale Sklerosierung und eben auch eine deutliche Deformierung von den Gelenkflächen.
Ja, danke für die Einteilung, denn diese Einteilung ist auch im weiteren Verlauf bei der Therapiebesprechung sinnvoll. Aber um noch mal kurz deinen Punkt aufzunehmen. Wenn Patientinnen und Patienten Beschwerden haben, aber das Röntgenbild relativ normal aussieht, dann muss man ja oft auch noch mal weitersuchen, weil vielleicht auch andere Ursachen den Beschwerden zugrunde liegen, wie zum Beispiel ein Meniskusschaden. Dann macht ja auch mal ein MRT Sinn. Aber es fragen ja auch viele Patientinnen und Patienten standardmäßig nach einer Kernspintomographie.
Ja, das kenne ich auch, aber sehr oft ist das gar nicht nötig. Die Diagnose einer Gonarthrose ist meist schon durch die Untersuchung und das Röntgenbild eindeutig. Das MRT sollte meiner Meinung nach nur eingesetzt werden bei geringfügigen Veränderungen im Röntgenbild oder wenn, wie du bereits gesagt hast, die Frage nach anderen Ursachen im Vordergrund steht. Wenn der Verdacht auf eine andere Erkrankung als Ursache für zum Beispiel die Schwellung oder Schmerzen besteht, können auch schon mal Laboruntersuchungen sinnvoll sein. Stichwort ist hier die Rheumatoide Arthritis oder Gicht.
Ja, okay. Wenn du einverstanden bist, kommen wir jetzt zu den therapeutischen Möglichkeiten. Die sind ja vielfältig.
Das stimmt. Dazu sollten wir, wie so oft, in die gültige S3-Leitlinie zur Prävention und Therapie der Gonarthrose schauen.
Ja, die habe ich im Vorfeld mir auch nochmal angeschaut. Ein wesentlicher Therapieansatz ist die Eigeninitiative der Betroffenen. Mir gefällt, dass dies auch in den Leitlinien betont wird. Um das Fortschreiten der Arthrose zu reduzieren, sollen die Betroffenen an der Behandlung aktiv beteiligt werden und Verantwortung übernehmen. Dazu gehört eine frühzeitige Kräftigungs- und Bewegungstherapie nach dem Grundsatz aktive Maßnahmen vor passiver Therapie. Auch Knorpel ist auf Bewegung und mäßige Belastung angewiesen. Er ernährt sich durch Diffusion aus der Gelenkflüssigkeit und kann von dort Nährstoffe aufnehmen. Der weit verbreitete Glauben, Gelenke bei Arthrose müssen dauerhaft sehr geschont werden, ist falsch. Die Bewegung muss abgestimmt sein, um die Muskeln zu kräftigen und dadurch das Gelenk zu stabilisieren, ohne zu starke Belastung. Ich empfehle hier immer das Fahrradfahren mit mäßiger Belastung, also keine Bergetappen fahren oder ähnliches. Das fördert die Durchblutung und den Muskelaufbau des Kniegelenkes. Die, falls notwendige, Gewichtsreduktion spielt natürlich eine wesentliche Rolle. Hier zählt, jedes Kilo weniger bedeutet auch eben 2,5-fache weniger Belastung auf dem Knie. Aber um die Mobilität der Betroffenen zu erhalten, spielt natürlich auch eine Schmerzreduktion als symptomatische Behandlung eine wichtige Rolle.
Ja, auf jeden Fall. In der Leitlinie werden topische, also Salbenbehandlungen beispielsweise, mit einem NSRR zur Schmerzlinderung erwähnt. In Phasen mit stärkeren Beschwerden macht die Einnahme von entzündungshemmenden Schmerzmitteln kurzfristig Sinn. Hier zu nennen ist zum Beispiel Ibuprofen oder Diclofenac oder auch Etoricoxib. Bei starken Schmerzen wird Metamizol empfohlen, wenn die anderen Mittel nicht wirken oder eben kontraindiziert sind. Natürlich darf man diese Mittel nicht einfach einnehmen, sondern muss die Kontraindikation sorgfältig beachten. Daher eben vor Einnahme immer Ihren Arzt oder Ihre Ärztin fragen.
Das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Zur Schmerzlinderung empfehle ich auch Akupunktur. Diese Behandlung wird übrigens bei Beschwerden, die länger als 6 Monate bestehen, von den gesetzlichen Krankenkassen bei Gonarthrose übernommen. Auch gut dämpfende Schuhe können helfen. Übrigens bei Schwellungen im Knie empfehle ich gerne alte Hausmittel, die natürlich nicht in der Leitlinie stehen. Magerquarkumschläge oder geklopfte Weißkohlblätter. Hilft wirklich gut, sagen die Patienten.
Ja, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Sollen wir jetzt mal auf die intraartikulären Therapien, also Injektionen, ins Knie kommen?
Gerne. Wir können in diesem Format natürlich nicht alle Möglichkeiten ansprechen. Aber die gängigsten wie Cortison, PHP, Hyaluronsäure sollten wir meiner Meinung nach ansprechen.
Dann fange ich mit Cortison an. Injektionen mit Cortison ins Knie können die Beschwerden für einen gewissen Zeitraum lindern, sollen aber laut Leitlinie nur kurzfristig und nur dann angewendet werden, wenn die anderen pharmakologischen Therapieformen unwirksam sind. Sie können aber bei wiederholter Anwendung, also auf Dauer, auch den Restknorpel schädigen. Bei allen Injektionen gibt es natürlich ein Infektionsrisiko, deshalb sollte man die Anwendung immer sorgfältig überlegen.
Guter Hinweis, das gilt ja für alle intraartikulären Therapiemaßnahmen. Zum PHP, also zur intraartikulären Injektion von plättchenreichem Plasma, sagt die Leitlinie, dass sie bei symptomatischer Gonarthrose in Betracht gezogen werden kann, wenn andere analgetische und funktionsverbessernde Maßnahmen nicht greifen. Meine persönliche Erfahrung mit PHP ist, dass sie bei Arthrose-Schmerzen und bei den durch Arthrose bedingten immer wiederkehrenden Schwellungen im Knie sehr gut wirkt. Aber ich führe natürlich dazu keine eigenen Studien durch. Das gilt übrigens genauso für die Hyaluronsäure. In der Leitlinie steht ja wörtlich, dass es eine widersprüchliche Evidenz für den intraartikulären Einsatz von Hyaluronsäure gibt und damit keine Empfehlung abgegeben werden kann. Intraartikuläre Hyaluronsäureinjektionen gehören in vielen Praxen seit über 40 Jahren zum Standard der Arthrosetherapie. Es gibt und gab immer schon widersprüchliche Aussagen über die Wirksamkeit der Substanzen. Die wissenschaftliche Literatur fußt im Wesentlichen auf der Beurteilung sogenannter Outcome-Parameter wie Schmerz, Funktion und der Altersfähigkeit von Patientinnen und Patienten. In klinischen Meta-Analysen konnte eine Wirksamkeit hochmolekularer Hyaluronsäurepräparate nachgewiesen werden. Aber es gibt auch Studien, die das Gegenteil belegen. Über die vielen Jahre der Erfahrung kann ich überzeugend sagen, es hilft wirklich sehr vielen, aber natürlich nicht allen. Hier kommt es natürlich auf den eben erwähnten Grad der Arthrose an. Bei einer ausgebrannten Arthrose Grad 4 hilft sicher nur noch eine operative Intervention.
Ja, da hast du recht. Aber bevor wir uns diesem Thema zuwenden, möchte ich noch die Radiosynoviothese erwähnen. Sie kann bei Patienten mit starken wiederkehrenden Schwellungen, also einem Gelenkerguss durch eine Synovialitis, einer Gelenkinnenhautentzündung, im Stadium 1 bis 2 nach Kellman und Lawrence in Erwägung gezogen werden. Diese werden bei einem Nuklearmediziner durchgeführt. Aber du hast sicherlich auch Erfahrungen.
Ja, dahin überweise ich häufiger, wenn, wie du schon sagtest, die Patientinnen und Patienten immer wieder unter starken, schmerzhaften Gelenkergüssen bei Arthrose leiden. Häufig werden mehrere Injektionen beim Nuklearmediziner durchgeführt und dabei quasi die Gelenkinnenhaut verödet. Das hilft wirklich oft. Mir fallen auch noch ein paar Aspekte der Leitlinie ein, bevor wir zur operativen Therapie gehen. In der neuen Leitlinie werden Tapes bei der zum Beispiel Instabilität des Gelenkes in Erwägung gezogen. Die manuelle Therapie wird nur in Kombination mit einer Bewegungstherapie empfohlen. Die Anwendung von Elektrotherapie, wie zum Beispiel TENS, Blutegeln, Massagetherapie oder Vibrationstherapie, wird nicht ausdrücklich empfohlen. Bei allem gilt aber meiner Meinung nach auch hier, manchen hilft es und solange es nicht Schaden anrichten kann, kann man es als Patientin oder Patient mal ausprobieren. Kommen wir aber jetzt wirklich mal zu den operativen Verfahren. Zu unterscheiden sind ja die gelenkerhaltenden Therapien und die gelenkersetzenden Therapien. Aber da bist du, Uwe, ja eindeutig mehr gefragt als ich.
Ja, also die Einteilung ist schon mal sehr gut. Fangen wir mit den gelenkerhaltenden Operationen an. Eine alleinige Arthroskopie, also Gelenkspiegelung, kann bei reiner Gonarthrose nicht empfohlen werden. Wenn aber zu einer milden Gonarthrose ein akuter Meniskusriss hinzukommt, dann kann eine Arthroskopie wirklich Sinn machen. Zu arthroskopischen oder offenen Knorpelersatzverfahren wird in der Leitlinie keine Empfehlung aufgrund von fehlender Evidenz abgegeben. Allerdings muss man hier auch sagen, dass dieses Verfahren eher bei lokalisierten Knorpelschäden indiziert und nicht bei flächigen Knorpelschäden oder beispielsweise bei einem Verschleiß angewendet werden sollen. Bleibt am Ende noch die Umstellungsosteotomie. Hier wird in der Leitlinie die hohe tibiale Umstellungsosteotomie, also unterschenkelseitig, bei radiologisch bestätigter Gonarthrose, Kelvin und Lawrence Grad 3 und eben gegebenenfalls auch kleiner und einer extraartikulären Varusfehlstellung durchaus empfohlen. Was heißt das jetzt übersetzt? Wenn eine deutliche U-Beinstellung vorliegt, die zu einer verfrühten Arthrose durch eine Fehlbelastung des Gelenkes führen kann, macht eine zeitige Achskorrektur der Beine Sinn, um das Fortschreiten der Arthrose zu verzögern, im besten Fall zu verhindern.
Macht ihr das oft?
Naja, tatsächlich gar nicht so selten. Vorteil des Verfahrens ist natürlich, dass das Gelenk erhalten bleibt. Daher wenden wir es häufiger bei jüngeren Patientinnen und Patienten an. Die bei weitem häufigste operative Intervention sind aber natürlich die gelenkersetzenden Verfahren. Hier unterscheiden wir die unikondylären Endoprothesen, im Volksmund auch Schlittenprothesen genannt, oder auch Teilprothesen und die Totalendoprothesen.
Kannst du bitte im Groben erklären, wann man welche Art von Prothese wählt?
Ja, also zunächst einmal sollte der Alltag und die Lebensqualität schon sehr deutlich eingeschränkt sein, bevor man einen solchen Schritt wählt. Und natürlich dann, wenn die anderen Behandlungen nicht mehr ausreichend sind. Teilprothese werden eher jüngeren Patienten empfohlen, bei denen die Kniescheibenrückfläche und entweder der innere oder äußere Teil des Knies noch völlig intakt ist. Das ist dann knochenschonender und bei Bedarf kann man dann später auf eine Vollprothese wechseln. Bei den Vollprothesen werden die zerstörten Gelenkflächen am Oberschenkelknochen und Schienbein sozusagen abgesägt und durch passgenaue Metallkomponenten ersetzt. Diese Komponenten werden in Deutschland in der Regel zementiert. Dazwischen wird dann eine Kunststoffscheibe, meist auch hochvernetzten Polyethylen, eingesetzt, dem sogenannten Inlay, die als Gleitfläche und auch Stoßdämpfer fungiert.
Na, dieses Polyethylen-Inlay ersetzt dann ja quasi die Menisken, die bei der Operation ja auch entfernt werden müssen.
Genau. Bei starker Arthrose der Patella, also der Kniescheibe, kann auch hier ein Polyethylen-Element eingesetzt werden, ein sogenannter Rückflächenersatz. Heutzutage bevorzugt man aber eine Modellierung des Knochens der Patella, die dann wieder gut auf dem Oberschenkelknochen gleiten kann. Es gibt natürlich auch aufwendigere Prothesenmodelle bei Bandinstabilitäten oder Revisionsoperationen, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen.
Ja, da hast du recht und das betrifft ja jetzt auch nicht die meisten. Nach jeder Prothesenversorgung des Knies sollte sich dann eine AHB, also eine sogenannte Anschlussheilbehandlung, anschließen, im Volksmund auch oft Reha genannt. Das ist wichtig, um die Beweglichkeit und Stabilität des Kniegelenkes wiederherzustellen. Das führt mich zu einer Frage, die mir sehr viele Betroffene nach einer Knieprothese stellen. Was für eine Sportart darf ich damit noch machen?
Ja, das ist eine gute Frage, aber auch eine schwierig zu beantwortende Frage. Insgesamt vertragen Knieprothesen mehr Sport als wahrscheinlich eigentlich gedacht. Primär geht es aber natürlich bei einer Endoprothese um das Wiedererlangen von Alltagsaktivitäten und eben die Rückkehr an den Arbeitsplatz, sofern man noch im Erwerbsleben steht. Zu den Empfehlungen hinsichtlich der Rückkehr zum Sport, also Return to Sports, gibt es aber auch neuere Daten. Schauen wir uns die Empfehlung der European Knee Association mal an. In den ersten 6 Wochen nach einer Operation können Gehen, Treppensteigen, Wassergymnastik und Ergometertraining gemacht werden.
Ja, also alles eigentlich, was man dann auch in der Reha macht.
Genau. Nach der 12. postoperativen Woche können dann auch Golf, Nordic Walking, Wandern oder zum Beispiel Tennis im Doppel versucht werden. 6 Monate nach der Implantation kann bei gutem Muskelmantel auch wieder Mountainbiking, Tischtennis, Rudern oder Skifahren durchgeführt werden. Die Liste ist natürlich nicht vollständig.
Wichtig ist aber vielleicht noch aufzuführen, dass in den ersten 12 Wochen nicht empfohlen wird, Handball, Fußball, Jogging, Klettern, Volleyball und insbesondere natürlich Vollkontaktsportarten durchzuführen. Hier geht es besonders eben um High-Impact-Sportarten. Aber das alles hat natürlich eine sehr individuelle Komponente.
Ja, genau. Auf jeden Fall sollte man die Geduld aufbringen, erst gründlich die Muskulatur des Kniegelenkes nach einer Operation wieder aufzubauen und dann erst loszulegen.
Gut, Uwe, ich glaube, hier sollten wir zum Ende kommen. Abschließend möchte ich sagen, wie eine Arthrose verläuft, lässt sich nicht sicher für jede Patientin oder Patienten vorhersagen. Viele Menschen haben über Jahre nur wenig Beschwerden. Bei manchen schreitet die Arthrose schneller voran. Mit akuten Schüben haben ca. 40% aller Betroffenen zu tun. Wie belastend für den Einzelnen eine Gonarthrose ist, hängt nicht nur vom Zustand des Gelenks ab, sondern auch von der persönlichen Einstellung, dem Arbeits- und Sozialleben, dem Lebensstil und den psychischen Faktoren wie Ängste und Stress. Ich hoffe, wir konnten Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, einen Überblick über das Krankheitsbild der Gonarthrose und deren möglichen Behandlungen geben. Eine vollständige Besprechung aller Aspekte ist in diesem Rahmen natürlich nicht möglich. Wie immer sollten Sie sich, falls Sie betroffen sind und noch weitere Fragen haben, beim nächsten Mal an Ihre Ärztin oder Ihren Arzt wenden. Sie oder er kann Sie dann natürlich individueller beraten. Wir freuen uns, dass Sie bei dieser Folge dabei waren. Schauen Sie gerne auch mal bei Facebook unter Reko Podcast oder Instagram unter Reko-Podcast bei uns vorbei.
Auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen haben, abonnieren Sie uns gerne, damit Sie keine Folge verpassen. Bis dahin, achten Sie auf Ihre Knochen.